بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل أبا أمس أسبام هاتيكين الله سيقن هذا المقفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all denjenigen, die in seinen Fußstapfen treten, bis an dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Die heutigen Verse, die wir inshallah uns anschauen wollen, im Tafsir, sind die von Surat al-Baqarah, und zwar von Vers 27, Entschuldigung, von Vers 28, bis inklusive Vers 34. Die Verse sind: Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt und dann wieder und darauf wieder lebendig machen wird, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet? Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Wo wir dich doch Lob preisen und deine Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Er lehrte Adam die Namen alle, hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie sagten, Preis sei dir, wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise. Er sagte, O Adam, teile ihnen ihre Namen mit. Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde, und ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu suchen und was ihr verborgen zu halten sucht? Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Der erste Vers, wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart? Diese Art von Frage ist eine Art von Frage der Verwunderung und keine Frage, die einer Antwort bedarf. Denn die Antwort hier drauf ist eindeutig und man sollte eigentlich nicht Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Also das Leugnen ist eine unnormale oder eine anormale Sache. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat? Jeder Mensch weiß, oder jeder Mensch kennt diese zwei Stufen. Jeder Mensch weiß, dass er tot war, im Sinne von, dass es ihn nicht gegeben hat. Er war, bevor er geboren war, war er tot. Es gab ihn nicht. Das leugnet niemand. Und er euch dann lebendig gemacht hat, das leugnet auch niemand. Es gibt genug Zeugen, die bezeugen, dass jeder von uns vor 200 Jahren auf dieser Welt nicht gelebt hat. Und es gibt genug Zeugen, die bezeugen, dass plötzlich einer von uns da war. Also dass wir dann in den Zustand der Existenz gekommen sind, oder in den Zustand, dass wir lebendig sind, das leugnet auch niemand. Und dann, was passiert danach? Warum schließt dann der Mensch jetzt plötzlich daraus, dass jetzt nach dem Leben der ewige Tod kommt? Mit welcher Logik? Wenn man überhaupt eine Logik anwenden würde, würde man sagen, man war tot, dann wird man lebendig und dann wird man tot, das weiß jeder, und dann wird man wieder lebendig. Warum denn nicht? Erstens spricht nichts dagegen, zweitens würde die Logik eher sprechen dafür, dass man dann wieder lebendig ist. Euch hierauf sterben lässt, das ist wie gesagt, das weiß jeder. Gibt es etwa jemanden, der lebendig geblieben ist, gegen den Willen Allahs? Niemand. Er euch hierauf sterben lässt und darauf wieder lebendig machen wird. Also jeder Mensch der Welt, jeder Mensch, den es jemals gegeben hat, muss diese vier Phasen durchgehen. Und darauf wieder lebendig machen wird, also zum Tag der Auferstehung, worauf ihr zu ihm, zu Allah subhanahu wa ta'ala, zurückgebracht werden werdet. Und dieser Tag, an dem wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgebracht werden, das ist der Tag, den wir nennen Yawm al-Qiyamah, oder Yawm al-Ba'thi wa al-Nushur, oder wie auch immer, gibt es verschiedene Namen dafür, auf Deutsch zum einen der Tag der Versammlung, der Tag der Auferstehung, und oder der Tag zum Leben wieder Auferweckens. An diesem Tag, an dem die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diesen Tag im Koran an mehreren Stellen, was an diesem Tag geschehen wird. Unter anderem hat er uns mitgeteilt, dass der Tag der Auferstehung ein Ausmaß hat von 50.000 Jahre. Wie er sagte in Surat al-Ma'arij, Surah 70, im Vers 4. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf einen Tag, auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns in einer Überlieferung mitgeteilt, dass der Gläubige oder der Nahestehende Allahs, denke der Allah nahesteht, der Wali, den, und ein Wali ist jeder Mensch, der glaubt und gottesfürchtig ist und rechtschaffende Werke tut, diese Menschen, ihnen wird der Tag der Auferstehung, dieses Ausmaß von 50.000 Jahre, so vorkommen wie ein Pflichtgebet, wie eine Salah Maktuba, wie ein Pflichtgebet. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Und daraufhin weist auch der Vers in Surat al-Muddathir, in Surah 74, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn dann ins, also im 8. bis zum 10. Vers, wenn dann ins Horn gestoßen wird, so wird jener Tag ein schwerer Tag sein, für die Ungläubigen nicht leicht. Also für die Ungläubigen schwer. Und daraus versteht man, für die Gläubigen ein leichter Tag, inshallah. Da teilt es Allah subhanahu wa ta'ala mit und sagt, er ist es, also Allah ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte, er weiß über alles Bescheid. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Draußen haben die Fuqaha, oder ein großer Teil der Fuqaha entnommen, dass das, was auf der Erde ist, oder alle Dinge, ursprünglich gesehen halal sind, erlaubt sind, solange sie nicht im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verboten worden sind. Alles ist als ursprünglich erlaubt. Dies gilt für alle Dinge, bis auf die Gottesdienste, bis auf die Ibadat. Denn die Ibadat, dort ist es genau umgekehrt. Alles ist verboten. Jede Art der Form der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist ursprünglich verboten, bis auf die, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Also, wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala nur auf die Art und Weise anbeten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns mitgeteilt hat. Durch das Fasten, durch die Art, wie er gefastet hat. Zum Beispiel, wenn jemand fasten würde, wie es zur Zeit von Zakaria alaihissalam der Fall war, dass man geschwiegen hat, dass das Fasten schweigend war, dann ist das eine Sache, die nicht zu unserer Scharia gehört. Das Fasten ist das, was jeder von uns kennt. Und auch die Form des Gebetes. Es kann sein, dass die Gemeinschaften vor uns andere Formen des Gebetes haben. Und wenn wir diese fünf Pflichtgebete machen, müssen wir sie so machen, wie der Prophet sie gemacht hat. Denn er sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Und deswegen aufgrund dieses Verses sollten wir erstmal sagen, Alhamdulillah, alles so gehört Allah. Denn er ist es, der für uns all das erschaffen hat. Der für uns all das erschaffen hat, was es gibt. Und der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi hat auch gesagt, dass darin ist ein Hinweis darauf, dass jemand, der, also man könnte ja die Frage stellen, wieso ist ein Ungläubiger auf ewig in der Hölle? Er sagte, der Sinn der Sache ist, oder eine Hikma, die dahinter steckt, eine Weisheit, die dahinter steckt, oder eine Erklärung, ist, dass der ungläubige Mensch hat im Grunde genommen das ganze Gebäude der sieben Himmel zerstört. Diese sieben Himmel und diese Erden, die erschaffen worden sind für ihn, und die Gesandten, die geschickt worden sind für ihn, alles, was wir hier sehen, ist erschaffen für uns, damit wir hier leben können. Das hat er zerstört. Er hat den Sinn von dieser ganzen Schöpfung weggenommen. Er hat das Gebäude von sieben Himmeln zerstört, von dem wir gerade mal einen Himmel sehen können. Subhanallah. Und sich hierauf dem Thron zuwandte. Hier sei kurz und bündig angemerkt, dass der Glaube der Muslime ist, dass jede Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben hat, oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Herrn zugeschrieben hat, dass wir an diese Eigenschaften so glauben, wie Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sie uns mitgeteilt haben. Das heißt, dass wir die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala nicht uminterpretieren. Das ist eine wichtige Sache. Wir interpretieren sie nicht um. also Ta'wil auf Arabisch. Und was wir auch nicht machen ist Tashbih oder Tamthil. Das heißt, wir vergleichen Allahs Eigenschaften niemals mit den Eigenschaften seiner Geschöpfe. Das heißt, wenn es heißt, er wandte sich zu ihm, dem Himmel zu, dann sagen wir zum Beispiel nicht, wenn wir es uminterpretieren würden, wir würden nicht sagen, das heißt, er hatte vor, den Himmel zu erschaffen oder hatte vor, mit dem Himmel zu reden oder irgend so etwas. Sondern er wandte sich dem Himmel zu, Punkt. Dann, ja, die zweite, was ich gesagt habe, wir vergleichen es nicht mit seiner Schöpfung und setzen seine Eigenschaften nicht mit den Eigenschaften der Schöpfung gleich. Das heißt, wir sagen nicht, dass Allah, so wie er sich etwa jemandem zuwendet, dass wir uns genauso zuwenden. Nein, es ist eine andere Form der Zuwendung. Das dritte ist, wir sagen nicht Ta'til. Ta'til bedeutet Stilllegung der Bedeutung. Dass wir irgendwie sagen, dass dieses Wort keine Bedeutung hat in dem Sinne. Und keine wirkliche Realität hat. Und das kann man an anderen Beispielen auch sehr gut inshallah erkennen. Aber das ist nicht der Punkt hier, wo wir dieses Thema zu weit ausweiten wollen. Und die vierte wichtige Sache, die wir in Bezug auf Allahs Eigenschaften wissen sollten, ist, wir machen nicht etwas, was heißt Takyif. Das heißt, wir fragen nicht nach der Art und Weise. Wir fragen nicht, wie hat Allah sich zugewandt? Und dies gilt für alle Eigenschaften Allahs. So wie sie uns überliefert worden sind, so nehmen wir sie an. Und dann formte Allah den Himmel zu sieben Himmeln. Allah formte diesen Himmel zu sieben Himmeln. Er weiß über alles Bescheid. Manche Ulama haben eben gesagt, dass der Himmel vor der Erde erschaffen ist und der Erde oder die Erde vor dem Himmel. Da gibt es Meinungsverschiedenheit. Wie dem auch sei, inshallah werden wir das vielleicht ein anderes Mal genauer besprechen, aber es ist keine für unsere Aqida, inshallah, sehr entscheidende Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid. Es gibt kein Blatt, das in den Finsternissen der Nächte niederfällt und kein Sandkorn im Sand, dessen Ort Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt. Das gibt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid, was geschehen ist, was gerade geschieht, was geschehen wird und was geschehen wäre, wenn etwas anderes geschehen wäre. Und all dies ist niedergeschrieben, all das, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird, ist in Allah al-Mahfud, in der wohlbewahrten Tafel, wie es in Surat al-Buruj heißt, also die wohlbewahrte Tafel, Allah al-Mahfud ist dort erwähnt, alles ist dort niedergeschrieben. Das heißt auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch die Gedanken kennt, die Taten, die Aussagen und die Absichten, alles. Und jeder von uns kennt den berühmten Hadith, der erste Hadith bei Al-Bukhari, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Das heißt, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, die Taten werden immer mit Absichten gemacht oder verrichtet. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und wie würde das funktionieren, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht wüsste, was die Absicht ist? Gar nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mehr als einmal im Koran mitgeteilt, dass er weiß, was das Innerste der Brüste angeht. Oder was im Innersten der Brüste ist. Na, und eine kleine Anmerkung noch. Im 28. Vers heißt es, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet. Und in der Lesart von Ya'qub al-Hadrami, eine der zehn Qira'at, zehn koranischen Lesarten, dort heißt es dann, ثُمَّ إِلَيْهِ تَرُجِعُونَ, worauf ihr zu ihm zurückkehrt, also im Aktiv. Und hier ist es in der Übersetzung im Passiv und beides wäre also 100% korrekt. Im 30. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und als dein Herr zu den Engeln sagte, also er spricht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an, als dein Herr, und gemeint ist, also gedenke als dein Herr, gedenke der Begebenheit als dein Herr, zu den Engeln sagte. Die Engel sind eine Schöpfung von der Schöpfung Allahs und sie sind aus Licht erschaffen, wie es im Hadith heißt. Sie sind anders als die Djinn und über die wir auch gleich reden werden. Die Engel, die aus Licht erschaffen worden sind, haben eine wichtige Eigenschaft und zwar, sie sind Allah subhanahu wa ta'ala immer gehorsam und sind ihm gegenüber niemals ungehorsam. Sie führen das aus, wie er in Surat al-Tahrim gesagt hat, sie führen das aus, was er ihnen angeordnet hat, immer. Und die Anzahl der Engel muss eine unglaubliche Anzahl sein, die man sich als Mensch gar nicht vorstellen kann. Es ist überliefert, dass jeden Tag, also es gibt ja die Kaaba, das Haus Gottes, und es gibt Al-Bayt al-Ma'mur, eine gleiche Art Kaaba im siebten Himmel. Und es ist überliefert, dass zu dieser Kaaba, die im siebten Himmel ist, jeden Tag 70.000 Engel diese Kaaba umkreisen und nie mehr wieder dorthin zurückkehren. Das heißt, jeden Tag gibt es neue 70.000 Engel, die diese Kaaba umkreisen. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Attat as-sama'u wa haqqa laha an ta'at." Das heißt, der Himmel ist erschüttert worden oder hat sich erschüttert, hat gebebt und es steht ihm zu, dass er bebt. "Ma min mawdi'i qadamin aw shibrin illa wa 'alayhi malakun raki'un aw sajid." Es gibt keine Stelle, die so groß ist, wie eine Handfläche, in der es nicht einen Engel gibt, der entweder in der Verbeugung ist oder im Sujud. Entweder im Ruku' ist oder im Sujud in der Niederwerfung. Und die Bedeutung von Malaika, was als Engel übersetzt worden ist, sagen die Linguisten, bedeutet ursprünglich die Gesandten, sind Gesandte. Al-Aluka heißt Al-Risala, das heißt, diese Engel sind Rusulullah, die sind eigentlich die Gesandten Allahs. Sie führen die Befehle aus von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt verschiedene Engel, überliefert sind uns beim Namen bestimmte, sehr wenige, aber sehr wichtige. Mikael, derjenige, Mikael oder auch Mikael, derjenige, der verantwortlich ist oder beauftragt worden ist, was Rizq angeht, die Versorgung und die Güter, Al-Khayrat und Al-Amtar, der Regen. Und dabei sei angemerkt, dass er damit beauftragt worden ist, diesen Befehl Allahs auszuführen und subhanallah, trotzdem gibt es Menschen, die andere anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala, damit es Regen gibt oder andere Sachen. Dann kennen wir Israfil. Er ist derjenige, von dem wir subhanallah eine Aufgabe kennen. Es ist, als ob er nur erschaffen worden ist für diese eine Aufgabe, subhanallah. Und zwar, um ins Horn As-Sur zu blasen. Um ins Horn As-Sur zu blasen, damit jeder in den Himmel und der Erde sterbend niederfällt, außer den Allah will, und dann ein zweites Mal stoßt er in das Horn rein, As-Sur, um den Tag der Auferstehung anzukündigen und damit jeder Mensch oder jede Seele, Tiere, Menschen, Djinn, wieder zum Leben auferweckt werden. Und wir kennen zum Beispiel auch, wir wissen, dass mit jedem Menschen von uns vier Engel sind. Zwei, die die guten und schlechten Taten aufschreiben, und noch zwei weitere, die uns beschützen. Und wir wissen, dass es Engel gibt, und zwar vier von der Anzahl, die Allahs Thron jetzt im Moment tragen. Und am Tag der Auferstehung, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat, werden acht Engel den Thron Allahs tragen. Wie er sagte in Surat Al-Haqqah, Surah Nummer 69, im 17. Vers, und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag acht tragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala teilt den Engeln mit und sagt ihnen, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Ein Khalifa. Das heißt, Khalifatullah ist der Mensch. Der Statthalter Allahs ist der Mensch auf dieser Erde. Das bedeutet, dass seine Aufgabe eigentlich ist, Allahs Gesetze hier in dieser Welt umzusetzen und Allahs Befehle auszuführen. Er hat uns eingesetzt und verantwortlich gemacht, dass auf der Erde hier seine Gesetze die Oberhand haben. Und deswegen dürfen eigentlich die Muslime niemals ohne einen muslimischen Führer leben. Und Khalifa sollte sowieso unbedingt da sein. Zweifellos darf eigentlich ohne Khalifa die Muslime nicht leben. Und die Frage ist, dann sagten die Engel zu ihm als Antwort, willst du auf ihr jemanden etwa einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Wo wir dich doch Lob preisen und deine Heiligkeit Lob singen? Die Frage ist, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln diese Sache mitgeteilt? Die Ulama sagen, ein Grund ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns beibringt, Rat zu suchen. Dass man Leute, die Wissen haben, um Rat bittet. Denn die Engel haben anscheinend Wissen. Sie reden davon, dass diese Menschen, die er erschafft, vielleicht Blut vergießen werden und Unheil stiften werden. Und man darf ruhig jemanden fragen, der unter einem steht. Unter einem sozial gesehen steht. Oder weniger Wissen hat als man selbst. Wenn man in einer Angelegenheit fragt, in der andere vertrauenswürdig ist. Und Wissen hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. Also, jemand, der Istikhara macht, also, zum Beispiel das Istikhara-Gebet gibt es, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass er einem hilft bei der richtigen Entscheidung. Wer so etwas macht, der verliert nichts. وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارُ. Und auch bereuen wird niemand, der Rat gesucht hat. Der Rat sucht. Shura macht. Istishara ist das gleiche Wort wie Shura. Na. Und die Frage ist, also Unheil bedeutet allgemein nichts anderes als Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam ungehorsam gegenüber zu sein. Sonst nichts. Das bedeutet Unheil stiften auf der Erde. Also sie wundern sich, warum wird jemand einsetzen, der auf Unheil stiftet und Blut vergießt. Also erstmal allgemein Unheil stiften und dann ganz besonders Blut vergießt. Denn das ist eines der größten Arten Unheilstiften auf der Erde. Also erst eine allgemeine Sache und dann eine Präzision, was wirklich entscheidend ist von diesen Unheilstiften. Denn nicht jedes Unheilstiften ist so schlimm, dass man diese Schöpfung in Frage stellen würde. Wo wir dich doch Lob preisen, wir sagen die Engel, Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Das heißt, Subhanallah heißt, frei sei Allah von allen Mängeln. Frei sei Allah von allen Mängeln. Und das wird übersetzt manchmal als gepriesen sei Allah. Aber das ist nicht so gut. Also oder wie es auch hier in der Übersetzung heißt, fernhalten Allahs von Tadel und geschöpflichen Attributen. Auch eine sehr gute Übersetzung. Auf jeden Fall, frei sei Allah von allen Mängeln. Wa bihamdihi, und sein ist das Lob. Oder, ja, sein ist das Lob. Oder ich lob preise ihn mit seinem Lob. Und deine Heiligkeit Lob singen, das ist At-Taqdis, also At-Tanzih ist ähnlich wie At-Tasbih, auch ist ähnlich wie Subhanallah, und kommt aber, hat auch was mit Reinheit zu tun. At-Taqdis hat auch was mit At-Tathir zu tun. Also Allah sei rein von allen Fehlern. Und die Engel, wieso kommen sie darauf, diese Frage zu stellen? Sie kommen darauf, diese Frage zu stellen, weil sie, man sagt, wissen, dass die Djinn, die andere Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala, Djinn sind eine Schöpfung, die wir nicht sehen können, aber sie können uns sehen. Und manchmal kommen sie auch in der Gestalt eines Menschen, sodass wir sie sehen können in der Gestalt eines Menschen, wie es auch in den authentischen Hadithen überliefert worden ist. Und sie sind eigentlich sehr schwach. Und von ihnen gibt es rechtschaffene Menschen, rechtschaffene Djinn und wenige Rechtschaffene Juden. Es gibt von ihnen Muslime und Kuffar. Und Iblis, der oberste Satan überhaupt, ist einer von den Jinn. Nach der, wallahu alam, richtigeren Ansicht. Denn ihr wisst ja vielleicht, dass manche Ulama gesagt haben, dass Iblis ein Engel war. Das kommt aber aus den Israeliyat und ist natürlich auch aus einem Vers, wie wir inshallah sehen werden, abgeleitet. Und man sagt, dass die Engel wussten, dass die Djinn vorher auf dieser Erde gelebt haben und Unheil gestiftet haben und Blut vergossen haben. Und deswegen fragen sie jetzt, wieso willst du wieder jemanden auf diese Erde einsetzen, der vielleicht wieder Unheil stiftet und wieder Blut vergießt? Wo wir doch, wir Engel, wir lobpreisen dich doch und singen deiner Lobheiligkeit. Du brauchst doch niemanden. Wir loben dich doch schon. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt als Antwort, ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Welche Weisheiten und welche Vorteile hinter dieser Schöpfung der Menschen stehen, weiß Allah subhanahu wa ta'ala und die Engel wussten das nicht. Und im nächsten Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers 31, und er lehrte Adam, die Namen alle. Adam ist der allererste Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, aus Erde. Und das Wort Adam hat mehrere Bedeutungen und eine dieser Bedeutungen ist etwas, ein Gemisch aus rötlichem und aus einem rötlichen Stoff und einem weißlichen Stoff. Und das heißt min al-Udma, dass Allah subhanahu wa ta'ala also diesen Adam aus Erde erschaffen hat, die rötlich ist und auch weiße, sodass die verschiedenen Hautfarben dieser Menschen dadurch zustande kommen. Und man sagt, es ist einfach ein Ism A'jami, das heißt ein nicht-arabischer Name, der eben nichts mit dem Wort zu tun hat, aus dem man diese, was ich gerade gesagt habe, abgeleitet hat. Na. Und Allah SWT lehrte ihm die Namen alle. Die Namen von allen Geschöpfen. Alles, was Allah SWT erschaffen hat, Allah lehrte ihm die Namen. Und wir brauchen uns nicht darüber zu lange aufzuhalten, ob Allah SWT ihm jetzt wirklich alle gelehrt hat oder nur ein Teil. Und wenn Allah sagt, er hat sie alle gelehrt, dann hat er sie ihm alle gelehrt. Und dies ist für Allah SWT ein leichtes. Und hierauf legte er sie, das heißt, diese benannten Dinge, den Engeln vor und sagt, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Allah subhanahu wa ta'ala will jetzt in diesem Vers zeigen, welche Stellung Adam alaihi salam hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Oder welche Stellung der wissende Mensch hat. Jemand, der Wissen hat. Jemand, der Wissen hat, steht über jemandem, der kein Wissen hat. Die Engel kannten diesen Namen nicht. Und also Allah sagte, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Und um ihnen zu zeigen, dass die Engel eben nicht zu besonders sind. Sie sagten, wieso willst du einen Menschen erschaffen, wo wir dich doch lobpreisen, deine Heiligkeit lobsingen? Aber Allah subhanahu wa ta'ala schafft jetzt etwas, ein Geschöpf, das, wenn es rechtschaffen ist, besser als die Engel ist. Wir glauben, dass unser Prophet Muhammad s.a.w. zum Beispiel über den Engeln steht. Und welche Antwort geben sie? Sie sagten, preis sei dir, Subhanak, oder eben, frei seist du von allen Mängeln. Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise. Sie geben also ihre Unfähigkeit zu und unterwerfen sich. Und etwas zuzugeben, ist eine edle Sache. Und sie sind nicht überheblich, die Engel. All diese Eigenschaften teilt uns Allah subhanahu wa ta'ala mit, damit wir genauso wie sie handeln. Wenn jemand gefragt wird über eine Sache, die er nicht weiß, dann soll er sagen, Allahu a'lam. Oder auf Deutsch, Allah weiß am besten darüber Bescheid. Oder man sagt, ich weiß nicht. Und das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier lehrt. Und dann machen sie noch eine Vorzüglichkeit hinzu. Sie sprechen Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft der Allwissenheit und der Allweisheit zu. Allwissend, Allah ist allwissend. Das heißt, die sagen, wir wissen nicht alles, aber du Allah weißt alles. Und sie unterwerfen sich Allah subhanahu wa ta'ala dadurch. Und allweise, oh Allah, du hast also bestimmt eine Weisheit in dieser Schöpfung. Und eine der Weisheiten hast du uns gerade eben mitgeteilt, dass es Allah subhanahu wa ta'ala jemanden erschaffen kann, der besser ist noch als Adam, a.s. Astaghfirullah, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, jemanden zu erschaffen, der besser ist als die Engel. Und natürlich auch als Adam, natürlich, das war auch korrekt. Aber gemeint ist hier, also noch jemanden zu erschaffen, der über den Engeln steht, aufgrund des Wissens. Und so wird Allah, so stellt Allah subhanahu wa ta'ala, oder so erklärt uns Allah subhanahu wa ta'ala die Stellung der Ulama, die Stellung der Gelehrten, die wir immer also immer respektieren müssen. Die Ulama immer respektieren müssen. Und deswegen sollten sie dann auch später die Engel diese Niederwerfung vollziehen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, also Allah sagte, O Adam, teile ihnen, den Engeln, ihre Namen mit, die Namen von diesen Dingen. Als er Adam ihnen, den Engeln, ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, Allah, also sagte Allah, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde und ich weiß, was ihr offenlegt und ich weiß, was ihr verborgen zu halten suchtet oder sucht. Darum haben die Mufassirun gesagt, unter anderem, dass als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschuf, in Phasen, sah er diesen Klumpen, der Innereien hat. Klumpen, in dem innen drin was drin ist. Anscheinend haben die Djinn keine Innereien. Und er sah diesen Klumpen Adam und wusste, dass noch etwas Besonderes mit diesem geschehen wird. Und er hatte Angst. Man sagt, dass Iblis eine gute Stellung hatte unter den Engeln oder unter den Djinn. Dass er ein Gelehrter war. Dass er Allah subhanahu wa ta'ala sehr viel angebetet hat. Und er sagte dann in sich selbst, als er diesen Klumpen gesehen hat, weil er anders ist als er, diesem da werde ich nicht gehorchen. Von vornherein. Diesem da werde ich nicht gehorchen. Und was steckt hier drin? Und dann sagt Allah, dass er ihn mitkennt, dass er ihr Innerstes kennt. Er weiß ganz genau, was die Engel sich denken. Und er weiß ganz genau, was die Djinn auch sich gedacht haben, als Adam erschaffen worden ist. Subhanallah. Na, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als wir zu den Engeln sagten, das heißt, und gedenke, als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder. Als wir zu den Engeln sagten, wir ist im Deutschen ein Personalpronomen, im Arabischen auch, Nahnu, was aber im Arabischen in dem Verb Qulna schon drin steckt, also im Arabischen steht nicht extra wir da. Das Wort, das ist im Deutschen das erste Person Plural. Ein Pronomen, erste Person Plural. Im Arabischen auch, allerdings hat die erste Person Plural im Arabischen zwei Bedeutungen. Das eine ist das majestätische wir oder das majestätische ich. Oder das königliche ihr und wir und ich, das königliche wir, das majestätische wir. Allah subhanahu wa ta'ala benutzt das für sich selbst. Und auch Menschen, bis heutzutage, in der arabischen Sprache zum Beispiel, benutzen das wir, wenn sie eine besondere Stellung der Gesellschaft haben oder wenn sie glauben, etwas Besonderes zu sein. Und das ist nicht einmal im überheblichen Sinne zu verstehen, denn heutzutage benutzen auch die Gelehrten im Islam und auch die Araber allgemein das Wort, also sie sprechen sich im Plural sehr oft an und auch andere einzelne Personen manchmal auch im Plural. Also zum Beispiel, wenn ein König im Arabischen sagen würde, ich meine das und das und das, das wäre nicht so, das wäre nicht die Norm. Die Norm wäre, wenn er sagen würde, wir sind der Ansicht, dass das und das und das. Er spricht für sich selbst und wir, weil er eine besondere Person hat, eine besondere Position hat. Und genauso macht man das, um einen anderen Menschen Ehren zu halten. Man sagt euch im Arabischen, Antum. Man spricht also die Leute manchmal im Plural an, besonders die Gelehrten. Es wäre eigentlich unverschämt, wenn man zu einem Gelehrten sagen würde, was ist deine Meinung dazu? Sondern was ist eure Meinung dazu, würde man sagen. Na, Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der als erstes und als höchstes ein Anrecht darauf hat, dass er sich mit diesem Plural Majestätis anspricht, mit diesem Plural Pronomen anspricht, subhanahu wa ta'ala. Und er sagte zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder. Und die Form, die Niederwerfung ist eine Form der Unterwerfung. Wenn du dich vor jemand anders niederwirfst, das heißt, du teilst mit, dass du unter ihn stehst und der andere ist besser als du, steht über dir. Und darüber gibt es keine Verwunderung, denn das Niederwerfen vor einem Geschöpf ist keine so große verwunderliche Sache. Denn der eine Sahabi, Mu'ad, radallahu anhu, als er von Asham kam, kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina als Muslim. Und er wollte sich dann niederwerfen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er gesehen hat, dass in Asham, im heutigen, also Asham ist eine Gegend von Syrien, Jordanien und Palästina und so, diese Gegend. Als er kam von dieser Gegend, also man spricht also besonders auch von Damaskus in der damaligen Zeit, und er kam von Asham, und dort war es gang und gäbe, dass die Anhänger einer Religion, des Christentums zum Beispiel, oder anderen, Allah alam, hat er jetzt nicht erwähnt, welche Religion, dass sie sich vor ihren Gelehrten niedergeworfen haben, aus Respekt. Und das wollte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auch machen, doch dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, also hat es geweigert, und er hat das Antwort gegeben, wenn ich überhaupt jemanden erlauben würde, dass er sich vor jemandem anders niederwirft, dann würde ich der Ehefrau befehlen, dass sie sich vor ihrem Ehemann niederwirft, aufgrund des Anrechtes, das er in Bezug auf sie hat. Und allerdings gibt es keine, وَلَكِنْ لَا سُجُودَ إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, aber es gibt jetzt keine Niederwerfung mehr, außer für Allah, den Herrn der Welten. So ist diese Sache ein für alle Mal abrogiert. Und die Ulama der Aqida sagen, dass diese Form der Niederwerfung ist nicht mehr erlaubt. Ist nicht mehr erlaubt. Sie war zum Beispiel erlaubt, zumindest noch bis zu den Zeiten von Yusuf a.s., wie es in Surat Yusuf erwähnt worden ist, dass seine Eltern sich vor ihm niedergeworfen haben. Aber wichtig ist zu wissen, diese Form der Niederwerfung ist keine Niederwerfung der Anbetung, sondern es ist eine Niederwerfung des Respekts. Was ist der feine Unterschied? Warum ist eine Niederwerfung des Respekts und keine Niederwerfung der Anbetung? Der feine Unterschied liegt nämlich darin, dass wer hat im Grunde genommen befohlen, dass sie sich niederwerfen sollen? Allah. Allah ist derjenige, der den Engel gesagt hat, werft euch vor Adam nieder. Das heißt, im Grunde genommen, wessen Befehl führen sie aus? Den Befehl Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und sie werfen sich vor den Engeln, die Engel werfen sich vor Adam nieder, aus Respekt. Und nicht, weil sie Adam anbeten, waliyadu billah. Das wäre eine Form des, das wäre Schirk und Kufr. Und das haben sie natürlich nicht gemacht. Und dann heißt es, da warfen sie sich nieder. Im Arabischen, fasajadu. Das heißt, sobald Allah ihnen befohlen hat, dass sie sich niederwerfen sollen, haben sie sich niedergeworfen. Sofort danach. Ohne zu fragen, ohne Wenn und Aber. Einfach haben sie sich niedergeworfen. Außer Iblis. Sein Spitzname ist Abu Murrah. Und die Djinn sind ja erschaffen worden aus Feuer. Und er war einer von den Djinn. Und manche Ulama haben aus diesem Vers abgeleitet, dass er eben auch ein Engel ist. Aber wir sagen, Wallahu A'lam, wie es in Surat Al-Kahf heißt es, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. Dort heißt es genau die gleiche Erzählung. Und dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass Adam zu den Jinn gehörte. Und zwar im Surat Al-Kahf, Surah Nummer 18, Vers Nummer 50. Werft euch für Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er gehörte zu den Jinn. Und weil es dort eindeutig steht, glauben wir, dass er auch ein Jinni war. Und die Erklärung, was ist die Erklärung zu diesem Vers dann? Wieso sagt er zu den Engeln, werft euch nieder, da warfen sich alle nieder außer Iblis? Wir haben gesagt, Iblis war unter ihnen. Iblis war unter ihnen. Und Iblis hat auch verstanden, dass er angesprochen worden ist. dass er das niederwerfen soll. Und der Beweis dafür ist, dass als sich alle niedergeworfen haben, außer Iblis, er stand als einziger noch da, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn gefragt, was hat dich davon abgehalten, dich vorher doch niederzuwerfen, was ich mit meinen eigenen zwei Händen erschaffen habe, wie es in Surat Sad heißt. In Surat Sad. Und Iblis hat nicht als Antwort irgendwie gegeben, ja, weil ich bin ein Djinn und du hast doch zu den Engeln gesprochen oder so etwas, sondern er hat als Antwort gegeben, dass er sich eben nicht niederwerfen will vor einem Geschöpf, das aus Lehm oder Erde erschaffen worden ist, wo er doch aus Feuer erschaffen worden ist, und er glaubt, er wäre etwas Besseres, was Reineres. Na. Das heißt, wir sagen, die Erklärung dazu ist also, dass Iblis sich unter den Engeln befand, und wenn man sich diese unglaubliche Anzahl von Engeln vorstellt, dann spricht Allah zu den Engeln allen und sagt ihnen, werft euch nieder, und das beinhaltet, dass auch die anderen angesprochen sind. Und nur diese einzelne Person, die kein Engel ist, muss nicht extra angesprochen werden, in der Sprache, dass sie weiß, dass sie auch angesprochen worden ist. Na. Und er sagte als Antwort, und Iblis, vielleicht noch zu Eigenschaften von den Djinn, Iblis, sprachlich gesehen auch, sagt man, der Zertretene oder der an der Barmherzigkeit Allahs verzweifelte, das heißt, er wird nicht mehr Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor beschützen. Und die Djinn hat uns der Prophet mitgeteilt, dass es war ja so, dass das Iblis unter den Djinn und das Iblis, der Djinni, unter den Engeln war. Und der Zusammenhang von Feuer und Licht ist offensichtlich. Und deswegen mischen sich die Djinn unter den Engeln und verstehen ihre Sprache. Und der Beleg dafür ist die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, der Shaitan oder der Djinn die steigen zum Himmel auf oder sind im Himmel. Um was? Um zu hören, was die Engel besprechen. Denn ihr wisst, dass bevor eine Sache auf der Erde geschieht, teilt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Engeln mit, von denen er will. Und diese Mitteilung oder das Besprechen der Engel untereinander versuchen diese Djinn mitzuhören. Sie vermischen unter den Engeln und versuchen davon mitzuhören. Wenn sie irgendein Wort, was irgendeine Sache herausgefunden haben, die auf der Erde noch geschehen soll, in der Zukunft, nehmen sie diese Worte und gehen dann zu den Wahrsagern auf dieser Erde und teilen ihnen mit, was geschehen wird. Da sie allerdings schlechte Seelen sind, Shaitan, Satane sind, ein Satan ist eine schlechte Seele, stellen sie als Bedingung, sie sagen zu diesen Wahrsagern, ich sage dir etwas, was in der Zukunft geschehen wird, unter der Bedingung so und so und so und so und so und so. Und die Bedingungen, weil sie Satane sind, laufen darauf aus, Schirk und Kufr zu machen. Dass sie sich vor diesen Djinn niederwerfen, oder Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungläubig werden, oder das Gebet unterlassen, und so weiter und so weiter. Und deswegen ist Wahrsagerei Kufr, Unglaube, zweifellos. Die Ausführung davon ist Kufr. Und auch daran zu glauben. Und alles was, weil die Satane ja von diesen Wahrsagern wollen, dass sie vom rechten Weg abkommen, und die Wahrsager möglichst viele Informationen haben wollen, machen die Djinn ganz einfach. Sie nehmen diese eine Information, die sie einmal von vielen Begebenheiten endlich mal bekommen, irgendein Wort, was sie bekommen, was geschehen werden soll, und dann fügen sie noch 99 Lügen hinzu, wie es im Hadith heißt. Sie fügen noch 99 Lügen hinzu, damit dieser Wahrsager in einem von 100 Fällen die Wahrheit spricht. Und natürlich wird nur unter den Menschen das verbreitet, was besonders ist. Also wenn er die Wahrheit gesprochen hat, wenn er gelogen hat, interessiert es keinen mehr. Dann verliert er höchstens seinen Beruf, seinen Job, das war's. Und so erklären wir uns auch, warum viele Leute tatsächlich sagen, dass das geschehen wird. Also nicht viele, wenige, aber sagen wir, dass das geschehen wird, und dann geschieht es auch. nicht weil sie das Verborgene kennen, sondern weil ein Djinn, so ein Satan, ihnen mitgeteilt hat, was geschehen wird. Und weil dieser Wahrsager eben möglichst viel wissen möchte und der Djinn aber nicht jedes Mal Worte mitbekommt von den Engeln, lügt er ihm einfach ein paar Sachen noch dazu. Und der Mensch lässt sich vom Satan betrügen. Na. Und Iblis, ja, und die Menschen gehen dann auch noch zu den Wahrsagern, geben ihnen Geld und so weiter und so weiter. Und man sieht jetzt, und jetzt ist offenkundig geworden, welches Spiel da getrieben wird. Und Iblis weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Daraus haben die Gelehrten gesagt, die Krankheit von allen Völkern und die Krankheit von allen Menschen, ihre Sünden, gehen zurück auf zwei Eigenschaften. Al-Kibru wal-Hasad. Al-Kibr, die Überheblichkeit. Und Al-Hasad, der Neid. Diese zwei Sachen. Jede Sünde ist auf eine von diesen beiden Sachen zurückzuführen. Und das war Iblis sein Problem. Er weigerte sich, hatte Kibr gehabt, Überheblichkeit. Wieso soll ich mich vor diesem unterwerfen? Antwort, weil Allah es eben befohlen hat. Fertig. Deswegen sind wir Muslime. Deswegen sind wir gottergebene Menschen. Muslim heißt ja gottergeben. Und neidisch war er auf Adam. Ja, dass Adam eine höhere Stellung hat als er. Und die Gefährlichkeit von, also bei Neid reicht es, eine Sünde ist. Aber die Gefährlichkeit bei Kibr kommt noch hinzu, dass der Prophet s.a.w. hat gesagt, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Jemand, in dessen Herzen Überheblichkeit ist, in Gewicht eines Korns, der wird nicht ins Paradies eingehen. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Warum? Weil Überheblichkeit, wenn jemand überheblich ist, und die Weisheit dahinter steckt, Wallahu a'lam, wenn jemand überheblich ist, dann versucht er aus dem Menschsein rauszukommen. Er will gehen in Richtung Göttlichkeit. Er will gehen Richtung Göttlichkeit. Aber die Eigenschaft des Stolz und der Erhabenheit, Al-Jabarut und Al-Kibriya, diese Überheblichkeit, dass Allah der Überhebliche, der Stolze ist, diese Sache sind Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala haben möchte, oder anstrebt wie Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die gefährliche Sache. Dann wird er nämlich Gott werden. Dann will er Gott werden und will nicht Mensch bleiben. Und deswegen, wenn jemand diese Eigenschaften im Herzen hat, glaubt er, ist besser als jemand anderes, obwohl wir alles Menschen sind, also besser als die Gläubigen, obwohl sie alle gläubig sind, dann hat er ein Problem. Natürlich, Klammer auf, Klammer zu, darf man nicht vergessen, dass jeder Muslim muss glauben, dass er besser ist als die Kuffar, und jeder Muslim muss glauben, dass die Sahaba besser sind als die alle anderen, und jeder Mensch muss glauben, dass die Propheten besser sind als die Sahaba, ja, und jeder Mensch muss glauben, dass unser Glaube ist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste aller Propheten ist. Das gibt keine Frage darüber. Aber sobald man aus dem Menschsein rauskommen möchte, in Richtung Göttlichkeit, da fängt das Problem an, da sind die Grenzen. Da sind dann die Grenzen des Menschen und jedes Geschöpfes. Und Iblis gehörte damit, weil er das geweigert hat, zu den Ungläubigen. Das weist darauf hin, dass Kufr nicht immer bedeuten muss, dass man nicht an Allah glaubt oder dass man Schirk macht. Sondern es gibt auch Kufr in der Handlung. Und es weist auch darauf hin, dass manche Sachen, die man unterlässt, zum Kufr führen. Manche Sachen, wenn man sie unterlässt, führen zum Kufr. Wenn man überhaupt nichts von der Religion praktiziert, ist es Kufr. wenn man Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt mit der Zunge und es meint, das ist Kufr, ist man aus dem Islam rausgetreten, sofort. Wer den Propheten beleidigt, ist raus aus dem Islam. Also manche Taten führen dazu, dass man aus dem Islam rausgeworfen wird. Und das ist, der Beleg ist aus diesem Vers. Und wir sollten wissen, dass also nochmal zur Betonung, der Iblis, der kennt sich im Tawhid besser aus wahrscheinlich als wir. Iblis hat mit Allah geredet, direkt. Er weiß, dass es ihn gibt. Er weiß, dass er ein Einziger ist. Er weiß, dass niemand ihm gleicht. Er weiß, dass er der Schöpfer ist. Er weiß, dass er den Koran herabgesandt hat. Er weiß, dass diese ganzen Sachen weiß Iblis. Aber er weigert sich, das, was er weiß, umzusetzen. Und er weigert sich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Direkt. Was für eine Überheblichkeit und Unglauben muss denn das sein, wenn du hörst, wie Allah dir befiehlt, was zu tun, und du sagst ihm nein. Und einer von uns hat Angst, Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam zu sein, auch wenn er nicht deine Worte direkt gehört hat, sondern nur im Koran liest. Subhanallah. Das ist also der Gipfel der Überheblichkeit. طيب وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك